Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Ich bin von der Gemeindeleitung gebeten worden, dieses Jahr ein paar Grundlagenthemen zu predigen. Ja, ihr müsst immer wissen, wer Schuld hat. Und deswegen geht es heute um Sex vor der Ehe. Und lasst mich an der Stelle eine Vorbemerkung machen. Wenn biblisches Christentum bei einem Thema in der Geschichte, und zwar von Anfang an angeeckt ist, dann war es das Thema Sex. Wer denkt, dass wir heute in puncto Sexualethik in der Gesellschaft die ewige Gestrigen oder die Irgendwas-Phoben sind, keine Sorge, die ersten Christen waren viel schlimmer dran. Also die Idee, dass ein Mann nur mit seiner eigenen Frau intim werden darf, war für die römische Gesellschaft völlig absurd. Man hatte damals die Sklavin für den Spaß, die gebildete Hetäre für den geselligen Abend und die eigene Ehefrau, damit die bitteschön erbberechtigte Kinder zur Welt bringt. Und dann kommen die Christen so out of nowhere und fordern, hey, ab heute nur noch mit einer Frau. Und witzigerweise mit der, von der Ovid, das ist ein römischer Poet, behauptet, dass es zu ihr überhaupt keine erotische Liebe geben könne. Ihr versteht? Das, was die Christen da predigen, ist in weiten Kreisen der römischen Gesellschaft mindestens so absurd, wie sich hier vorne hinzustellen und zu sagen, dass Sex vor der Hochzeitsnacht Sünde ist. So viel nur als Vorbemerkung. Wir starten mit unserem Thema. Sex vor der Ehe. Und bevor ich mich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, muss ich eine andere, viel wichtigere Frage zu diesem Thema vorausschicken. Und die Frage lautet, wie stehe ich eigentlich zur Bibel? Das heißt, wie ist mein Schriftverständnis? Wie denke ich über die Bibel? Jetzt mal immer, bitteschön, vorausgesetzt, dass ich die Bibel halbwegs sauber auslege, okay? Ich meine, dass man Bibelstellen nicht einfach aus dem Zusammenhang reißt, dass man sie vor dem Hintergrund der ganzen Bibel wahrnimmt, dass man eine innerbiblische Gewichtung vornimmt, dass man Textgattungen beachtet, den historischen Kontext, saubere Logik und so weiter. Jetzt mal eine saubere Auslegung vorausgesetzt, also nicht so eine plumpe 1:1 Übertragung. Was höre ich dann, wenn ich die Bibel lese? Höre ich dann Gott, der zu mir spricht und der mir seine Normen gibt? Oder ist die Bibel für mich einfach nur ein Dokument, das Menschen geschrieben haben, um ihre Erfahrungen mit Gott weiterzugeben? Diese Frage, was ist die Bibel für mich, ist am Ende die Frage, die darüber entscheidet, welche moralischen Regeln in meinem Leben gelten. Und wenn man dann in liberalen Kreisen biblische Sexualethik ablehnt, indem man zum Beispiel Folgendes sagt, und das kann man immer wieder hören, da heißt es dann, in der Antike hat man jung geheiratet, da war kein Sex vor der Ehe irgendwie, da war Sex vor der Ehe irgendwie kein Problem. Heute heiratet man aber viel später und deswegen kann man von jungen Menschen eigentlich nicht mehr erwarten, dass die bis zur Ehe warten. Das hört man immer mal wieder. Wenn man das hört, dann habe ich mit so einer Aussage zwei Probleme. Erstens, sie ist historisch falsch. Also Männer heirateten im antiken Griechenland, so wie heute, etwa mit 30 Jahren. Aber bei so einer Aussage schwingt noch etwas mit. Hier schwingt die Idee mit, dass Gott mir nicht mehr sagen darf, wie ich bitteschön meine Sexualität im 21. Jahrhundert zu leben habe. Und wisst ihr was? Das macht mir konzeptionell Angst. Es macht mir Angst, weil man zwei Dinge voneinander trennt, die in der Bibel nie voneinander getrennt werden, nämlich Ethik, also wie ich mich verhalte, und Errettung. Wie ich lebe, ist, wenn man sich hinstellt und sagt, ja, das stand damals so da und das hätte man damals vielleicht auch so machen sollen, aber heute gilt das nicht mehr. Wenn man so an die Bibel rangeht, dann ist, wie ich lebe, plötzlich nicht mehr Ausdruck meiner Beziehung zu Gott. Und so ein Denken ist wirklich brandgefährlich. Es ist deshalb brandgefährlich, weil Paulus an verschiedenen Stellen in der Bibel davon spricht, dass ein offensichtlich sündiges Verhalten ein Indiz dafür ist, dass ich nicht gerettet bin. Also mein Umgang mit Sünde offenbart etwas über mein mit Gott leben wollen. Es offenbart etwas über die Echtheit meiner Jüngerschaft. Versteht ihr? Und dabei geht es nicht darum, wie ich über mich denke. Es geht immer um die Frage, wie Gott über mich denkt. Ich zeige euch mal zwei Stellen. Da heißt es in Epheser Kapitel 5, Vers 5. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Lasst das mal auf euch wirken. Ein bestimmtes Verhalten wird gelebt und Paulus sagt, wenn jemand das tut, dann hat er keinen Anteil am Reich Gottes. Dann gehört er einfach nicht dazu. Nächster Vers, Galater Kapitel 5, die Verse 19 bis 21. Und da heißt es dann, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, also Dinge, die ich aus meinem sündigen, triebhaften Leben heraus tue, es sind, eine Aufzählung, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung. Punkt, Punkt, Punkt. Da gibt es noch viel mehr, aber mich interessiert heute eigentlich nur der Begriff Unzucht. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Zwei Stellen, die deutlich machen, gewohnheitsmäßige, grobe Sünde und die Idee, ich bin Christ, das passt irgendwie nicht zusammen. Und jetzt möchte ich noch einen Schritt weitergehen. In diesem Text hier findet ihr das Wort Unzucht. Das Wort im Griechischen heißt Porneia. Ja, Porneia, das klingt nach Pornografie und hat auch damit zu tun. Aber eben nicht nur. Hier wird klar, wer Porneia tut, also ein Unzüchtiger ist, der kann kein Christ sein. So, ich muss eine Einschränkung machen. Die Einschränkung lautet, es geht jetzt nicht darum, dass jemand einmal eine Sünde in diese Richtung tut, sie dann bekennt, sich darüber ärgert, überlegt, wie er sie wieder loswerden kann. Darum geht es nicht. Aber es geht um ein Fehlverhalten, das mich prägt, das ich nicht als falsch ansehe, wo heidnischer Lebensstil tatsächlich, weil ich ihn leben will, meine Errettung, mein Christsein in Frage stellt. Frage, was ist Unzucht/Porneia? Porneia bezeichnet in der Bibel jeglichen vor- und außerehelichen Geschlechtsverkehr. Sowohl bei Verheirateten als auch bei Unverheirateten. Beim Thema Sexualität ist das so, dass die Bibel folgendermaßen vorgeht. Sie gibt uns einen erlaubten Rahmen, das ist die Ehe, und sagt, alles darüber hinaus ist biblisch Porneia. Das hat im Leben eines Menschen nichts verloren. Also wenn ich Sex mit einer Person habe, mit der ich nicht verheiratet bin, und da spielt das keine Rolle, ob das ein außereheliches Verhältnis ist, ob das vor der Hochzeit stattfindet oder ob ich dafür bezahle und es eine Prostituierte ist. Wenn ich das tue, begehe ich Porneia. Und wir schauen einfach mal in die Bibel, wo taucht der Begriff das allererste Mal auf? Manchmal kann man das machen, dass man sich mal schaut, wo kommt denn der her? Und natürlich wird man dann im Alten Testament fündig, genau genommen in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Und wir haben es da mit einer Witwe zu tun, Tamar. Und Tamar, die hat so ein Verhältnis. Wir schlagen mal auf 1. Mose 38, Vers 24. Tamar wird intim, ohne dass der das weiß, mit ihrem Schwiegervater, ja, also der denkt, der geht einfach nur zu einer x-beliebigen Prostituierten, ist aber seine Schwiegertochter, ja, oder sein, ja, muss es so sagen, hat eine lange Vorgeschichte, die ganze Sache, und dann wird die auch noch in dem Moment schwanger von ihm. Also ganz dramatische Sache. Und jetzt kriegt der Schwiegervater gesagt, hör her, deine Schwiegertochter, sein Sohn war schon verstorben, die ist eigentlich Witwe, ja, die hat da was mit einem anderen gehabt, denn der Bauch wird immer dicker. 1. Mose 38, 24, und das geschah nach etwa 3 Monaten, da wurde dem Juda berichtet, deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei, da steht Porneia, hat Hurerei getrieben und siehe, sie ist sogar schwanger von Hurerei. Okay, ja, könnt ihr euch vorstellen, Tamar schläft als unverheiratete Frau mit ihrem Schwiegervater, ja? Und wir betreten an dieser Stelle den Bereich Unzucht, Hurerei. Da ist etwas, das hätte da nicht sein dürfen. Frage, gibt es, Jürgen, ein explizites Gebot, dass man vor der Hochzeitsnacht nicht intim werden darf? Das ist immer so, Jürgen, wo steht's? Ich hätte es gern als Gebot. Wir hätten immer gern alles als Gebot. Und es ist total fies zu sagen, so ein Ding, Ehe und alles andere ist verboten. Wir hätten es gerne ein bisschen expliziter. Und wenn jemand sagt, gibt so ein Gebot, wo das explizit nochmal drinsteht, muss ich sagen, jein. Es gibt kein direktes Verbot, wo steht, du darfst nicht vor der Hochzeitsnacht mit anderen Männern rummachen. Aber es gibt ein Gebot, solche Frauen, die das getan haben, zu steinigen. Und das möchte ich mir mit euch anschauen. Hintergrund ist, da hat einer eine Frau und er mag die Frau nicht, ist gegen sie eingestellt und möchte jetzt den Ruf seiner eigenen Ehefrau zerstören. Wie macht er das? Er stellt sich hin und behauptet, ja, ja, ich habe die schon geheiratet, aber ganz ehrlich, als ich dachte, die wäre noch Jungfrau, haha, das hat sich in der Hochzeitsnacht herausgestellt, das war nicht so, ja, die hat da vorher schon mit anderen was gehabt. Das ist das, wo der Mann, um den Ruf seiner Frau zu zerstören, sich hinstellt und das behauptet, die hatte schon was mit anderen, bevor wir geheiratet haben. So, jetzt wird das untersucht. Und es gibt 2 Möglichkeiten, wie das ausgehen kann. Lügt er, und es kann nachgewiesen werden, dass sie noch Jungfrau war, wird dieser Mann wirklich streng bestraft. Das geht überhaupt nicht, dass ein Mann den Ruf seiner Frau auf so eine Weise in den Dreck zieht. Aber sollte sich herausstellen, dass das stimmt, dann geht es der Frau an den Kragen. 5. Mose 22, die Verse 21 und 22 heißt es, wenn aber jene Sache Wahrheit gewesen ist, sprich, wenn die vor der Hochzeit schon mit anderen, ne? Die Zeichen der Jungfrauschaft sind nicht an der jungen Frau gefunden worden. Das hat etwas mit Jungfernhäutchen zu tun und so, ja, könnt ihr euch selber Gedanken machen, worum es dabei geht. Dann sollen sie die junge Frau hinausführen an den Eingang des Hauses ihres Vaters und die Männer ihrer Stadt sollen sie steinigen, dass sie stirbt. Warum? Weil sie eine Schandtat in Israel verübt hat, zu Huren im Haus ihres Vaters. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Also wie gesagt, ich habe nicht ein konkretes Verbot, aber eine Frau, die vor der Ehe mit Männern schläft, begeht, heißt es hier, eine Schandtat. Sie hurt im Haus ihres Vaters. Sie verhält sich wie eine Prostituierte. Und wir haben es hier mit einem Gesetzestext zu tun, der tatsächlich vorsieht, dass man Frauen, die vorehelichen Sex haben, steinigt. Du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. So, jetzt kann man sagen, ja, aber das mosaische Gesetz gilt ja zum Glück für uns heute so nicht mehr. Stimmt. Aber wir dürfen das Gesetz nehmen, um trotzdem zu lernen, wie Gott über vorehelichen Sex denkt. Es wird eindeutig als etwas Böses angesehen. Er ist falsch, verboten, er wird sanktioniert. Und noch etwas ist wichtig. Wir haben es hier mit kasuistischer Gesetzgebung zu tun. Das kennen wir in Deutschland so kaum. Im angloamerikanischen Bereich gibt es das öfter. Es wird ein Fall beschrieben, ein Kasus, und dann, man spielt diesen Fall durch, offenbart sich durch den Fall ein dahinterliegendes, größeres Prinzip. Und damit weiß man dann, aha, ich habe einen Fall, das Prinzip wird deutlich und jetzt kann ich dieses Prinzip nehmen und kann das auf andere Fälle anwenden. Der Fall hier ist die hurerische Frau. Das Prinzip lautet, Sex gehört in die Ehe, Sex vor der Ehe ist eine Schandtat, ist Hurerei. Und das dahinterliegende Prinzip zeigt uns, was Gott will. Der Fall hier ist die hurerische Frau. Achtung, weil es ein Beispiel ist, gilt das natürlich auch für Männer. Okay, also jetzt nur, damit wir wissen, worum es geht. Es wird ein Fall durchgespielt, aber wenn du das Prinzip einmal hast und wenn du sagst, ah, ich darf das nicht, dann weißt du, egal wer sich da nicht dran hält, dem geht es genauso. Und ich könnte euch da jetzt andere Stellen noch zeigen, das will ich nicht, weil ich will mich ein bisschen auf das Wesentliche hier beschränken. Interessant ist, dass die Bibel in puncto Intimität vor der Ehe immer, wirklich immer und durchweg dasselbe sagt. Ich habe nicht einen einzigen Text, wo voreheliche Sexualität angepriesen wird, empfohlen wird, weil es ja so wertvoll ist, sich auszuprobieren, sich die Hörner abzustoßen. So einen Text gibt es nicht im Wort Gottes. Aber was ich habe, ist eine Warnung. Warnung vor Sex außerhalb einer legitimen Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Und weil es zum klugen und auch rechten Gebrauch des mosaischen Gesetzes für Christen gehört, dass wir uns die Gebote anschauen und aus den Geboten ableiten, was Recht und Unrecht ist, deshalb muss man wohl sagen, gibt es ein klares Gebot, dass ich das nicht darf? Nee, aber es gibt einen Fall, wo jemand, der das gemacht hat, nicht gut bei wegkam. Und wir sollten einfach sagen, ja, von der Bibel her ist Sex vor der Ehe, Klammer auf, und außerhalb der Ehe und so weiter, ja, tatsächlich verboten. Wisst ihr, was noch auffällt? Und da wird es dann für mich fast ein bisschen drollig, weil wenn ich Leute darauf anspreche, fallen die immer aus allen Wolken, dass das auch in der Bibel steht. Im mosaischen Gesetz erwächst aus Sexualität tatsächlich eine Verpflichtung. Geschlechtsverkehr ist also nichts, was man im Alten Testament oder überhaupt in der Bibel einfach mal so macht, weil man Lust darauf hat. Die Bibel weiß etwas über eine Bindung, die entsteht, wenn zwei Menschen ein Fleisch werden. Und diese Bindung darfst du einfach mal nicht leichtfertig eingehen und dann wieder lösen. Oder ich drück's mal so aus. Wenn ein unverheirateter Mann mit einer unverheirateten Frau intim wird, dann betritt er an dieser Stelle heiligen Boden. Er nimmt etwas, wenn die beiden nicht verheiratet sind, er nimmt etwas vorweg, was in die Ehe gehört, und vor Gott erwächst daraus eigentlich die Verpflichtung, jetzt auch eine Ehe einzugehen. Der dazugehörige Text steht in 2. Mose 22, Vers 15. Wenn jemand eine Jungfrau betört, die nicht verlobt ist und liegt bei ihr, muss er sie sich gegen das Heiratsgeld zur Frau erwerben. Simpel, oder? Also, der Sachverhalt ist nicht kompliziert. Eine Frau, die nicht verlobt ist, Achtung, Verlobung in der Bibel ist nicht dasselbe, wie wir den Begriff verwenden. Bei uns ist Verlobung das, da stellen sich zwei hier vorne hin, wir haben uns verlobt, denn alle wissen, die wollen irgendwann mal heiraten, die sind noch nicht verheiratet. In der Bibel ist das anders, da ist die Verlobung der erste, nämlich rechtliche Schritt der Eheschließung, und ab dem Moment der Verlobung sind die auch Mann und Frau. Einziger Unterschied, da hat etwas anderes, nämlich die sogenannte Heimholung, wo die zusammenziehen, und die Big Fete dazu, das hat alles noch nicht stattgefunden. Aber sie sind formal Mann und Frau. Wenn es hier heißt, wenn jemand eine Jungfrau betört, die nicht verlobt ist, dann ist das eine Frau, die unverheiratet ist. Eine unverheiratete junge Frau. Und die wird jetzt also betört. Betört heißt, es kommt zum Sex. Und plötzlich hat diese junge Frau das Recht, die Ehefrau zu werden. Gut, oder? Ha? Achtung, Beischlaf ist in der Bibel nicht ehestiftend. Also man ist nicht Ehepaar, weil man was miteinander hatte. Aber die Tatsache, dass man miteinander intim wurde, daraus erwächst eigentlich der Anspruch auf Ehe. Und ich sage das so deutlich, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo Männer häufig genau das sind, was die Ärzte singen. Schweine. Ja, wir sind uns der Sache einfach nicht bewusst. Und jetzt könnte jemand sagen, Jürgen, willst du gerade sagen, dass ich den ersten Typen heiraten muss, mit dem ich Sex hatte? Nee. Warum nicht? Der Text geht weiter. Da heißt es dann in 2. Mose 22, 16, falls sich ihr Vater hartnäckig weigert. Also die haben was, ja? Und dann stellt der Mann fest, oh, ich muss jetzt. Jetzt geht er dahin zu dem Vater und sagt, hör her. Ja? Und der Vater sagt, nee, Freund, du bist der Letzte, den ich hier als Schwiegersohn haben will. Würde ich immer so sagen. Ja? Also wenn jemand sich nicht im Griff hat, würde ich sagen, du bist das Letzte. Dich will ich auf keinen Fall. Ich würde ihn erstmal ärgern. Einfach schon so, einfach aus Prinzip. Falls sich ihr Vater hartnäckig weigert, das wird noch besser, sie ihm zu geben, soll er Geld abwiegen nach dem Heiratsgeld für Jungfrauen. So, das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Hier wird von einem Vetorecht des Vaters gesprochen. Also keine Frau muss den Typen heiraten, der sie mit ein bisschen Überredung rumgekriegt hat. Es gibt gute und gewichtige Gründe, da Nein zu sagen, okay? Sag lieber ein bisschen öfter Nein. Es gibt zu viel Dödel da draußen, okay? Nein. Aber hier, das ist natürlich super bitter für den Kerl, der die junge Frau betört hat. Der muss nämlich trotzdem zahlen. Also er hat sich das Recht herausgenommen, ein Recht, das ihm nicht zustand, und jetzt muss er den Brautpreis bezahlen. Er muss die Frau entschädigen. Er muss seinen Fehler wieder gut machen, obwohl er für den Preis, für den Brautpreis keine Frau bekommt. Wenn du dir das durchdenkst, dann ist so ein One-Night-Stand eine ganz schön teure Angelegenheit. So, jetzt hatten wir 3 Punkte. Ich habe gesagt, Sex vor der Ehe ist ein Indiz für Unglauben. Ist zweitens eine Schandtat und bringt drittens Verantwortung mit sich. Aber, wenn mich jemand fragen würde, und ich werde das öfter gefragt, Jürgen, warum soll ich eigentlich mit Sexualität bis zur Hochzeitsnacht warten? Dann würde ich nicht darüber reden wollen, dass Unzucht auf Gottlosigkeit hindeutet. Ich würde nicht darüber reden wollen, dass Gott vorehelichen Verkehr in ein und denselben Topf wirft wie Prostitution. Ich würde auch nicht sofort darüber reden, warum ein Maximum an Intimität ein Maximum an Bindung braucht. Obwohl das stimmt, das waren die 3 Punkte eben. Ich würde in der Seelsorge immer einen anderen Weg einschlagen. Ich würde eigentlich lieber darüber reden, warum es sich lohnt, zu warten. Und ich würde ins Alte Testament eintauchen und ich würde mir ein Buch nehmen, wo man erstmal sagt, Mann, das ist ja das letzte Buch, was ich dazu lesen will, nämlich das Hohelied. Also das Hohelied im Alten Testament ist eigentlich ein Liebeslied. 2, nämlich Salomo und Sulamit, singen über ihre Liebe. Und das ist toll. Exotische Bilder, eine orientalische Stilistik und was sie transportieren, ist einfach nur Begeisterung. Begeisterung über eine super gesunde Mischung aus Bewunderung auf der einen Seite und Verlangen auf der anderen Seite. Eigentlich so ein Text, wenn du den liest, du musst ihn noch nicht mal genau verstehen, du musst ihn einfach nur auf dich wirken lassen. Jeder normale, vernünftige Mensch müsste eigentlich sagen, tschakka, tschakka, ja, so eine Beziehung hätte ich auch gerne. Wisst ihr, woher ich weiß, dass Menschen so ticken? Aus einem ganz einfachen Grund, weil sie Liebeslieder bis heute hören. Ich habe doch tatsächlich mir mal die Top 100 Radiohits angeschaut. Ja, ich das ist sonst nicht das, was ich normalerweise mache, weil ich habe so meine eigene Playlist an Liebesliedern, die ich mag. Aber ich dachte mal, was ist denn aktuell die Top 100? Was steht denn auf 1? Wunder. Auf 2? Beautiful Things. Auf 3? Stumbling In. Und dachte ich mir, liest du dir die Texte mal durch? Ich muss ja mal wissen, worum es dabei geht. Wisst ihr, die ersten drei, wenn du schaust, Liebeslieder, da geht's, wie finde ich den einen? Wie behalte ich den einen? Was mache ich, wenn der eine gerade weggelaufen ist? Kommt der auch wieder zurück? Also, das ist der Punkt. Wie kriegen wir diesen Aspekt unseres Lebens hin? Und ich denke mir, spannend. Warum schreibt uns der Heilige Geist ein Liebeslied in die Bibel? Es ist ja schon mal so ein Punkt, wo du echt länger drüber nachdenken kannst. Noch dazu eines, was recht unverhohlen wirklich alles, so vom ersten flüchtigen Blick auf dem Acker über eine stürmische Hochzeitsnacht bis hin zur Sinnlichkeit der erfahrenen alten Liebhaber. Da wird eigentlich alles beschrieben. Warum macht der Heilige Geist das? Und die Antwort lautet, weil es das ist, was wir da beschrieben finden, was sich Gott eigentlich für Liebende wünscht. Weit entfernt davon, Ehe als eine Dienstgemeinschaft zu sehen oder eine Zweckehe. Weit davon entfernt wünscht sich Gott, und zwar der Gott, der sich Ehe ausgedacht hat. Er wünscht sich für Eheleute eine Genussgemeinschaft. Er wünscht sich, dass da zwei leidenschaftlich bis ins hohe Alter aneinander hängen. Und indem uns das Hohelied genau so eine Ehe vorstellt, konfrontiert sie uns mit der Frage, wie haben die beiden das denn hingekriegt? Wie geht das denn? Das, was sich heute jeder wünscht und wovon viele dieser Liebeslieder singen und so wenige es wirklich schaffen, wie haben die das denn gemacht? Was ist das Geheimnis einer leidenschaftlichen Ehe? Und die Antwort findet sich auch, nicht nur, aber auch in einem Text, der dreimal im Hohelied auftaucht. Sulamit, das ist die Frau, ermahnt dreimal ihre Zuhörerinnen, interessanterweise, mit folgenden Worten. Hohelied Kapitel 2, Vers 7. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschkühen des Feldes, weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selbst gefällt. Okay, ihr merkt schon, wir sind jetzt woanders, in einer ganz anderen Welt, wo es um Hirschkühe und um Gazellen geht. Und ich könnte euch jetzt zeigen, dass diese beiden, also sowohl die Hirschkühe als auch die Gazellen, dass die eine bildhafte Bedeutung haben, und zwar für die körperliche Seite der Liebe. Und was Sulamit hier macht, ist, das ist ja kein echter Schwur, ich beschwöre euch, das ist die Stilistik eines Schwurs, um Ernsthaftigkeit zum Ausdruck zu bringen. Und was sie tut, ist, sie sagt, hey, ich warne euch. Und sie warnt nicht davor, sich zu verlieben. Darum geht's hier nicht. Deswegen diese Hirschkühe und die Gazellen, okay? Deswegen diese starke Betonung der körperlichen Seite. Das Verlieben gehört zum Leben einfach dazu. Sie spricht eine Warnung aus hinsichtlich der sexuellen Seite der Liebe. Mit meinen Worten, pass auf, dass du die Freuden der körperlichen Liebe und die damit einhergehenden Emotionen, dass du das bloß nicht unterschätzt. Spiele an der Stelle nicht mit dem Feuer, sonst wird es dich verbrennen. Wecke nicht die körperliche Seite auf, bevor die Zeit dafür da ist. Und wenn man das Hohelied liest, dann ist dieser Zeitpunkt in der Hochzeitsnacht gekommen. Wenn er sie tatsächlich das erste Mal nackt sieht und dann, man kann es förmlich im Text greifen, wo es ihm der ist einfach bam, ja. Und dann etwas feiert, nämlich ihre Enthaltsamkeit feiert. Er sagt in Hohelied Kapitel 4, Vers 12, und da spricht er über sie in Bildern. Wenn du nicht so der Romantiker bist und bei so Gedichtinterpretationen immer schlecht abgeschnitten, ist das vielleicht nicht dein Text. Er sagt über sie, ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut, ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Versteht ihr? Sie ist kein Garten, wo schon viele drin spazieren waren. Sie ist keine Quelle, an der schon viele getrunken haben. Sie hat sich für ihn aufgehoben. Und jetzt in der Hochzeitsnacht, und der Vers ist kurz bevor es richtig knallt im Text, jetzt in der Hochzeitsnacht feiern die beiden den intimen Höhepunkt einer Entwicklung. Und das ist einfach mal wichtig. Und wenn man das Hohelied studiert, dann wird man merken, im Hohelied wird auch die Chronologie einer Beziehung abgebildet. Und Kapitel 2 beschreibt die Zeit davor, die sogenannte Kennenlernphase. Und wenn mich junge Leute fragen würden, hey Jürgen, warum soll ich denn damit warten? Dann wäre meine Antwort ganz einfach die, warte mit dem Sex, weil Intimität ist ein wunderschönes Sahnehäubchen. Ey, definitiv. Aber Intimität funktioniert nicht als Fundament. Und es ist schlimmer, wenn du es zu früh machst, wenn du zu früh auf dieses Pferd setzt, dann wirst du andere Dinge, die du in dieser Kennenlernphase hättest lernen sollen, nicht lernen. Nochmal, Gott wünscht sich tatsächlich bis ins hohe Alter eine leidenschaftlich erotische Beziehung mit meinem Partner. Aber es braucht, damit das funktioniert, es braucht ein Fundament, es braucht eine Grundlage. Und der Punkt ist, schaffe erst die Grundlage, halte dich an Gottes Fahrplan und dann, ja, dann berausche dich an deinem Partner den Rest deines Lebens. Und ganz konkret werden verschiedene Lernfelder im Hohelied beschrieben. Dinge, die ich lernen muss, bevor ich die körperliche Liebe aufwecke. Ich brauche ein Fundament und dann darfst du das Tier freilassen. Ja? Aber erst kommen andere Sachen. Und deswegen, wenn Gott sagt, warte damit, dann will er uns nichts wegnehmen, sondern er zeigt uns eigentlich einen Weg, wie man Sinnlichkeit optimiert, wie man die richtige Grundlage legt. Und das ist jetzt hier nicht so der Raum, um darüber zu reden, aber ich reiße es mal ganz kurz an. Das sind im Wesentlichen 5 Bereiche, die es vorher zu lernen gilt. Das ist Rücksichtnahme, Romantik, Realismus, Transparenz und Verantwortungsbewusstsein. Das sind die 5 Punkte, die im Hohelied angeschnitten werden. Wo du sagst, wenn du diese Dinge hast, wenn das ein Fundament ist, auf dem du deine Ehe aufbaust, dann kannst du Sexualität als Sahnehäubchen oben drauf packen. Dann wird das funktionieren. Aber glaub doch nicht, dass du es umdrehen kannst und dass du sagen kannst, ich mach das eine und dann hoffe ich, dass das andere nachkommt. Das ist albern. Die 5 sind Rücksichtnahme, Romantik, Realismus, Transparenz und Verantwortungsbewusstsein. Und da ist der Link für alle, die dies hören wollen, weil ich habe natürlich Vorträge drüber gehalten. Da könnt ihr das, wenn ihr euch den QR-Code abfotografiert, da könnt ihr einfach sagen, okay, ich will noch mal reinhören. Das ist für Jugendliche auf irgendeinem Jugendtag gewesen, um zu verstehen, wie wichtig es ist, die richtige Grundlage zu legen. So, was wissen wir jetzt? Wir wissen, Intimität vor der Ehe ist ein Indiz für Unglauben. Intimität vor der Ehe ist Sünde. Sie bringt Verantwortung mit sich und sie ist mega unweise. Sexualität gehört in die Ehe. Deswegen formuliert der Herr Jesus auch in Matthäus 19, Verse 4 und 5. Und da geht es um die Frage, wie werde ich meine Frau möglichst einfach los? Also nicht, ob ich sie loswerden kann, sondern wie schnell. Das ist das Thema, was im Raum steht. Und Jesus kontert hier und sagt, er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen? Und zwar am Anfang der Bibel. Da merkt man, wie der Herr Jesus mit der Bibel umgeht. Ja, da kommen Leute mit so einer Schnapsidee und er sagt, ey, ganz ehrlich, nicht gelesen? Kann ich nicht mal erwarten, dass du 3 Seiten liest? Habt ihr nicht gelesen, 1. Mose 2, Vers 24, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein. Merkt ihr, das ist die Idee von Ehe. Ein Mann und eine Frau, die sich aus ihrer Herkunftsfamilie lösen, aneinander kleben, aneinander hängen und ein Fleisch werden. Bitteschön, in dieser Reihenfolge. Kommen wir zum Schluss. Welche Funktion hat sexuelle Lust eigentlich? Habt ihr euch das mal gefragt? Also, wenn ich der Frage nachgehe, wozu gibt es eigentlich sexuelle Lust, dann treffe ich auf den wahrscheinlich größten Bruch zwischen meinem Denken, was sich an der Bibel ausrichtet, und der Gesellschaft, in der ich lebe. Ich lebe in einer Gesellschaft, die den Sexualtrieb mit aller Macht so früh wie möglich entfesseln will und dann den Menschen einredet, dass sie sich nur dann psychisch normal und gesund entwickeln können, wenn sie diesen Sexualtrieb auch ausleben. Und zwar egal in welche Richtung, egal mit wem, egal wie, egal warum und wann. So, und jetzt kommt die Bibel mit einem Gegenentwurf. Und eigentlich ist mir das Wort Gegenentwurf, das klingt viel zu harmlos. Gegenentwurf, ja, das klingt so, als so könnte man es auch sehen. Nee, das ist eine Revolution und sagt, wozu sexuelle Lust? Ganz einfach, um in einer Ehe die Eheleute aneinander zu binden. Und alle anderen Spielarten führen schlicht und ergreifend nur in die Irre und in den Frust. Ich weiß nicht, ob wir diesen Gedanken überhaupt noch in seiner Radikalität verstehen können, weil er deutlich macht, wie falsch diese völlig überzogene Sexfokussierung unserer Gesellschaft ist. Aber ich hoffe so ein ganz klein bisschen darauf, dass ein halbes Jahrhundert sexuelle Revolution uns langsam die Augen öffnet. Und zwar für die zerstörerischen Folgen dieser Revolution in Form von Bindungsstörungen, von zunehmender Asexualität, von zerstörten Familien, von entfesselter Lust, die sich in Pornokonsum, Sex mit Fetischen und Tieren und allen möglichen anderen Perversitäten entlädt. Ich schaue mir diese Gesellschaft an und denke mir, boah, ja, moralische Werte verschwinden, okay, Perversität wird normal, na gut, Sexualität wird entzaubert. Und Selbstbeherrschung, das ist der große Feind, habe ich den Eindruck, weil niemand darf mir sagen, wie ich zu leben habe. Satanismus leid. Sollte Gott gesagt haben, das ist das Gebot unserer Stunde. Und ich kann nur sagen, ich werde an dieser Stelle nicht mitmachen. Ich will Sexualität so leben, wie Gott es sich gedacht hat. Und ich kann irgendwie auch nur jedem raten, da dieselbe Entscheidung zu treffen. Und jetzt kommt mir bitte nicht mit dem Einwand, dass Jesus nichts zu Sex vor der Ehe gesagt hat. Er hat über Unzucht gesprochen, er hat die Moral des alten Bundes sogar noch verschärft, weil für ihn ganz klar Sünde nicht bei der Tat irgendwie anfängt, sondern in Gedanken und Motiven. Oder sagen wir so, als Christen soll unsere Gerechtigkeit vorzüglicher als die der Schriftgelehrten und Pharisäer sein und nicht laxer. Und kommt mir auch bitte nicht mit dem Einwand, dass die Menschen im Alten Testament es einfach nicht besser wussten, dass sie noch nicht so wissenschaftlich oder aufgeklärt waren, wie wir das heute sind. Das ist Bullshit. Bullshit deshalb, weil das Alte Testament wie der Rest der Bibel vom Heiligen Geist geschrieben und inspiriert wurde. Und der Schöpfer weiß doch bitte schön mal, was das Beste für uns ist, oder? Und kommt mir auch nicht mit dem Einwand, das habe ich auch gehört in einem Vortrag, dass Gott Enthaltsamkeit oder diesen strikten Fokus auf eine Frau, nämlich die, wo ich gesagt habe, wir werden das jetzt ein Leben lang miteinander machen, dass Gott so etwas Striktes nicht fordern darf. Natürlich darf er das. Er darf es von denen fordern, die gesagt haben, Ich folge dir. Das sind die Leute, die gesagt haben, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Natürlich darf er das. Er darf es nicht nur, sondern er muss es. Weil Gott möchte uns retten. Und das, worüber wir uns hier unterhalten. Sexualität, die in Perversion und Bosheit und Schande abdriftet. So etwas ist mehr als gefährlich. Nochmal, was ich am Anfang sagte. Wer in Unzucht lebt, verpasst die Ewigkeit mit Gott. So wie es in 1. Korinther 6, die Verse 9 und 10 heißt. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Und dann heißt es hier, irrt euch nicht. Das ist der Irrtum, vor dem ich euch heute warnen möchte. Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher werden das Reich Gottes erben. Irrt euch nicht. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.